ich frage mich ja manchmal schon, wenn ich dann, weiß ich nicht, für, sagen wir mal, Covelio oder irgendwas, ein großes System, irgendwelche vermieteten Wohnungen mir anschauen muss und ich stehe dann in irgendwelchen Kellern von Blöcken, ist mir auch schon mal passiert, wo du genau weißt, wenn dir jetzt jemand hier einen über die Mütze zieht, dich findet lange, lange, lange niemand. Vielleicht sich da auch so ein kleines Sicherheitsinstrument mal aufzubauen. Also ich weiß, wir hatten das damals noch bei meinem alten Arbeitgeber denn so gehandhabt, dass halt immer einer da auch einen Blick drauf hatte. Es wusste immer der eine, wo der andere ist. Bei uns ergibt sich das ja dann auch im Zweifelsfall, wenn er sich mal 3 Tage nicht meldet, Mensch, wo war der denn am Montag? Die ist ja gar nicht zurückgekommen von dem Ortstermin, ja. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema. Ja, man ist oft allein, man ist oft mit, weiß ich nicht, auch ich auf irgendwelchen Dörfern unterwegs und dann ist es vielleicht umso wichtiger, dass es einfach dann ein kleines Backup gibt, dass jemand weiß, wo ich bin. Hallo und wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Ich grüße euch wieder mal aus dem sonnigen Gera, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mein Name ist Anne Brackhoff und bei mir ist der wunderbare
Patrick Bayer.
Immer noch.
Ja.
Letztes Mal habe ich es weggelassen, da habe ich Ärger gekriegt, deswegen ich freue mich, dass du bei mir bist. Und wir uns heute mal wieder einem ganz ernsten Thema, ja, ich weiß gar nicht, ob das pauschal für Ortstermine ausschließlich zutrifft oder etwas ist, was wir allgemein immer im Hinterkopf haben sollten, wenn wir an unserer Arbeit nachgehen. Und zwar dem Thema, da kann man es Arbeitsschutz nennen? Vielleicht mach du doch mal gerne eine Einleitung dazu.
Ja, hello again. Also tatsächlich, ich würde es Arbeitsschutz nennen, Anne. Es ist ja so, dass wir schon uns als Immobilienbewerter ja etwas erhaben fühlen, ob der Arbeitsschutzvorschriften, die es so am Bau und für Immobilien gibt. Also du musst ja immer Folgendes sehen. Es gibt für die Erstellung von Gebäuden gibt es wahnsinnig umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen für den Abbruch von Gebäuden, für die Sanierung von Gebäuden, für die Behandlung von Schimmel gibt es sogar technische Regeln für Gefahrstoffe auch, ja. Und alles das, was wir machen, passiert ja während einer dieser Zyklusphasen, Lebenszyklusphasen. So. Und wir haben aber irgendwie offensichtlich gar keine Regeln dazu.
Nö, wir sind, ich wollte gerade sagen, wir sind nicht so schützenswert, aber das Thema trifft immer nur so als Geschäftsführer, finde ich immer
vielleicht zu, oder Inhaber. Vielleicht ist das der tatsächliche, ehrliche Grund, und wir decken das hier jetzt mal ganz boulevardesk auf, der ehrliche Grund, warum es so viel wenig Sachverständige für Immobilienbewertungen in Deutschland gibt. 5 Top-Gründe, Nummer 3 wird dich umbringen.
Das würde ich jetzt aber so pauschal auch nicht stehen lassen wollen, tatsächlich.
Ich wollte das jetzt nur ein bisschen hier puppenmäßig boulevardesk aufbauen, damit wir Zuhörerzahlen gewinnen.
Wobei, ach so, ja, stimmt. Das ist, wie heißt das? Wie heißt denn das? Rage
Baiting? 5 Top-Gründe, ja genau. 5 Top-Gründe, warum du als Sachverständiger sterben könntest. Top 3 hättest du dir niemals gedacht. Oder so.
Das ist lustig, das machen wir jetzt mal. 5 blöde Ursachen, wo du dich verletzen kannst im Ortstermin oder nachhaltig deiner Gesundheit schädigen kannst. Erstens, herabstürzende Sauerkrautplatten in einem Haus von 1790. Erstens, was machst du? Was weiter? Weiter geht's?
Trotz Robben über den Fußboden brichst du durch die Holzbalkendecke.
3. Die 100 Jahre alte Sprossenleiter zum Spitzboden gibt selbst deinem zarten, intervallgefasteten Gewicht nach.
4. Du kletterst auf einen Heuboden über eine Holzleiter und stellst auf der Mitte dieser Holzleiter fest, dass sie einen Riss hat.
Und 5, das merkst du aber nicht sofort, du, und das ist jetzt eine hervorragende Überleitung, gehst in die schimmelste Schimmelbude, atmest Schimmelsporen ein und wirst irgendwann dann mal im Laufe deines Lebenszykluses ein Thema kriegen. Und damit sind wir genau bei unserem heutigen Thema, weil du hast ja eine Entdeckung gemacht, die, ich würde mal sagen, im Rahmen Schnäppchenhäuser schon fast RTL-reif war, oder?
Ja, schauen, schätzen, schwätzen, unterwegs mit dem Immobilienbewerter. So, also jetzt haben wir alles rausgehauen, was irgendwie ging. Jetzt haben wir mindestens 1 Million ZuhörerInnen und Zuhörer. Nein, tatsächlich muss man ja sagen, sind das ja Dinge, die uns schon passiert sind, ja. Und ich sag mal, als ich auf dieser Holzleiter stand, auf den Heuboden, das war so ein denkmalgeschütztes Gebäude, und sah, dass quasi dieser Riss auf der Rückseite der Leiter so auseinanderklaffte, war mein erster Blick, was kann ich tun? Und mein Kollege Martin war mit, sagte, Martin, hier ist ein Riss. Wo? In der Leiter. Neben dir hängt ein Stromkabel, da kannst du dich dran festhalten.
Ich war Freitag in einem Haus, also ich hatte in einer Woche zwei Begegnungen der dritten Art, aber da auch wieder, wo ich dann immer mit dem Argument komme, ich bin sachverständig geworden, weil ich mir gerne Spitzböden angucke, deswegen, ja, ziehen Sie bitte die Leiter runter, ich muss mir das anschauen. Das ging dann nicht vom Haupthaus, sondern wir mussten an die Außenseite, es ist so ein sehr gassig gebautes Dorf, und da bin ich dann auch eine Leiter, die wahrscheinlich dreimal so, nee, das reicht nicht, dreimal so alt wie ich, hubala, hochgeklettert und stand dann in einem Spitzboden von Höhe, weiß ich nicht, 80 Zentimetern, umgeben von Spinnweben auf irgendwelchen morschen Bohlen, und ich glaube, du hast recht, tatsächlich ist unser Beruf wahrscheinlich einer der gefährlichsten.
Ich glaube auch. Direkt nach Sprengmeister beim Kampfmittelräumdienst oder so.
Hast du eine Berufsunfähigkeit? Versicherung?
Ja,
wenn ja,
ja,
wie
aber,
viele Hunderte von Euros kostet die?
Ja, man muss ja sagen, das ist schon verrückt. Ja, also wir machen ja jetzt hier Witze darüber, aber das ist ja tatsächlich, ich glaube, niemand tapst so häufig und ungeschützt in irgendwelche Probleme wie die Immobilienbewerter, weil es wirklich echt keine Rules gibt dazu. Und genau, also, es gibt zu dieser Podcast-Episode gibt es eine Arbeitsunterlage. Diese ist in den Shownotes verlinkt, nämlich das Video zu einer Objektbesichtigung, die ich im Rahmen der Zwangsversteigerung hatte. Und sagen wir mal so, es hilft immer mit allen fünf Sinnen, beim Ortstermin zu sein. Manchmal braucht es aber auch eigentlich nur einen, um festzustellen, dass irgendwas nicht stimmt. Also, von außen ganz normales Haus. Schmecken. Das ist wirklich auch ein Thema, ja, wo ich sagen muss, wenn jetzt nicht da eine engagierte Gläubigervertreterin gewesen wäre, die sich von den Schuldnern den Schlüssel für das Haus besorgt hätte, dann hätte ich da eine Außenbesichtigung rausgemacht, hätte da, weiß ich nicht, 10-20% abgezogen und gut wäre gewesen. Und dann hätte das irgendein armer Hans oder eine arme Hänsin ersteigert und hätte, glaube ich, ihr persönliches Waterloo erlebt. Also, guckt euch gerne das Video an. Es ist so, ich kam da rein und ich nahm direkt subtropische Luft irgendwie war. Und also du kommst da rein, ne, stehst auf, kommst rein und dann kommt dir gleich irgendwie so eine komische Subtrope, also wirklich feuchtwarme Luft entgegen. Es war auch relativ warm. Und gleich dieser typische Schimmelgeruch. Und noch bevor meine Augen realisiert haben, was sie eigentlich sehen, hat mein Körper schon Alarmpolizei da irgendwie angemacht und gesagt, Patrick, das ist hier nicht gut. So, dann bin ich da kurz mal zwei rein, hab mich umgeguckt, hab mal nach oben, hab mal kurz in die Räume geguckt und sagte zu der Gläubigervertreterin, so, jetzt gehen wir mal direkt wieder raus. Sind wir rausgegangen und dann sagt sie, das, was ich da gerade gesehen, also habe, was war das? Dann sag ich, das war kein Tapetendesign, das war Schimmel. Und ich glaube, ich habe von Corona noch was im Auto, was wir jetzt gebrauchen könnten. Also bin ich zum Auto gelatscht und habe wirklich aus der tiefsten Ecke meiner Mittelkonsolenablage eine Packung unbenutzter FFP2-Masken rausgeholt. Ich habe eine verschenkt, tatsächlich. So nett war ich dann. Hab gesagt, so, jetzt können wir da reingehen. Und dann kam ich wirklich da rein und ich habe in 23 Jahren nicht so einen ausgedehnten Schimmelbefall gesehen, wie in diesem Haus. Also das war wirklich, der war ja überall, ne? Also das Video ja auch gesehen, das war wirklich überall. Übrigens, oh, wir müssen vielleicht so eine Triggerwarnung machen für Leute, die Herpes haben.
Oh ja, tatsächlich.
Das ist schon eklig. Naja, Wobei, ich muss bei all dem sagen, das klingt das jetzt komisch, wenn ich das sage, aber das war schon, wenn man weiß, dass es Schimmel ist und dass die Natur da quasi wieder mal ein sehr gelungenes Kunstwerk der Natur. Also das sah, also so war das schon, wenn man es in den richtigen Kontext einordnet, das sah schon schön aus, zumindest an dieser einen Wand war das richtig. Das war ja so ein durchgehender Biofilm.
Toll.
Ja, das hatte schon Design. Also ich würde mal sagen, es gibt ja so einen Trend zu Wandbegrünungen.
Stimmt, fürs Raumklima.
Stichwort lebendige Wände. Mhm. Also, naja, und also Hintergrund war, auch nach dem Studium der Bauakte, dass schon seit ewigen Zeiten da Probleme mit drückendem Wasser gab und dann offensichtlich auch irgendwann die Bodenplatte gebrochen war. Und naja, am Ende des Tages stand ungefähr Meter tief das Wasser im Keller. Ach, übrigens Scheine. Auch da, wo die Ölheizung steht.
Wunderbar. Wie lange war es leer stehen?
Ungefähr ein Jahr oder so. Da komme ich gleich auch nochmal dazu. Und dann ist natürlich durch die hohen Temperaturen und grundsätzlich durch diesen unfassbar hohen Wassereintrag ins Gebäude, und das war eine offene Kellertreppe nach unten. Ich glaube, wenn die nicht offen gewesen wäre, dann wäre das auch nicht so in der Form eskaliert. Aber dadurch, dass das Wasser ja frei nach oben raus verdunsten konnte, war wirklich dieses gesamte Objekt voll mit Schimmel. Und ich habe ja vor ewigen Jahren mal bei der DEKRA so eine Ausbildung zum Schimmelsachverständigen gemacht. Und da ging es auch vor allem um den Umgang mit Schimmelpilzen. Witzigerweise war es dann so, es gibt so besondere Regeln ab einer befallenen Fläche von mehr als 1,5 Quadratmetern. Ich würde jetzt sagen, das lag hier sehr wahrscheinlich vor. Und dann hast du wirklich normalerweise die Situation, dass du mit so einer Schwarz-Weiß-Schleuse arbeiten musst, ne, dass du das abkleben musst, damit die Sporner nicht rauskommen und so. Naja, und da war vor allem schon mal erstmal klar, Eigenschutz gegen Schimmelsporn. Jetzt gibt es diejenigen, die sagen, na ja, Schimmel, alles so ein bisschen gehypt. Es gibt ja zum Beispiel auch keine Grenzwerte für Schimmelbefall. Das stimmt tatsächlich. Also es gibt einen Leitfaden vom Umweltbundesamt, weil das zumeist allergische Reaktionen auf Schimmelpilze sind. Ne? Und ich glaube aber auch, dass da bei Langzeitexpositionen wahrscheinlich auch keine großen Studien geführt werden oder sowas. Aber wir sind uns einig, das ist halt nicht gesund. So. Und zudem gibt es tatsächlich noch einzelne Schimmelpilze, um jetzt hier mal den Klugscheißer-Modus anzuschmeißen, Schistomium und Stachybotrys cataris vor allem, die sogenannte Mykotoxine bilden, also Stoffwechselprodukte, die wirklich Gase bilden, die also schon bewiesen gesundheitsschädlich sind. Und da du nie weißt, was das ist, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Großteil da irgendwie Aspergillus und Penicillium waren, also so das, was eigentlich überall und immer vorkommt, weißt du halt nicht, was da für ein Schimmelpilz ist. Also, und da hilft tatsächlich direkt mal eine FFP2-Maske. Und zwar so, wie wir es bei Corona gelernt haben, auch dicht auf Nase und Mund. Und da lobe ich mich immer, dass ich keinen großen Bart habe, der da irgendwie noch was rausfiltern muss oder so. Auf jeden Fall, also, das ist schon mal so ein Punkt. Ne? Und dann ist es natürlich so, dass du ja einmal den Schimmelpilzbefall hast als eines. Dann ist mein zweiter Blick zur Holzdecke gegangen, auf dem natürlich auch Schimmelpilz war. Da ist dann, stellt sich natürlich sehr, sehr schnell die Frage, hast du holzzerstörende Pilze, wie zum Beispiel einen Hausschwamm oder sowas, der übrigens für uns Menschen auch von den Sporen her relativ unkritisch ist. Ja, der ist halt der Tod fürs Holz, aber für uns als Menschen ist der jetzt erstmal gar nicht so dramatisch.
Da mal eine Frage, warum ist der eigentlich meldepflichtig? Einfach, weil da die Statik sofern beeinträchtigt
ist. Ist der in den meisten Bundesländern gar nicht mehr.
Bei uns ist das aber tatsächlich, glaube ich,
noch. Ist es noch? Ja, in Thüringen ist halt auch alles ein bisschen anders noch. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass er gerade, also aus der Historie heraus, ja viele Häuser ein Tragwerk aus Holz hatten. Und wenn du da mal echten Hausschwamm festgestellt hast, dann war grundsätzlich immer, gab es immer statische Bedenken. Und ich glaube, daher rührt das tatsächlich. Man hat aber auch die Normen zur Überarbeitung der dieses Hausschwamms mal überarbeitet. Im Prinzip ist es jetzt so, man sucht sich die befallene Stelle und tauscht dann angenommen, das ist ein Balken, ja, von so einer Holzbalken. Genau. Dann tauscht du halt einen Meter nach links und einen Meter nach rechts aus von diesem Balken und dann ist das auch in Ordnung. So. Hm. Also ausgehend immer vom sichtbaren Befall. Ja. Von daher hält sich das tatsächlich mit den Sanierungsmaßnahmen erstmal in Grenzen. Du musst aber, und das ist das Tückische eigentlich beim Pilz, ich habe das mal gesehen, dass diese, oder beim Hausschwamm, dass dass der Pilz sich ja dann auch durch Betonwände quasi durchentwickelt mit seinem Myzel. Und also quasi den Wurzeln, wenn man so will, ne? Mhm. Und da kann der auch über zig Jahre wirklich und Jahrzehnte verbleiben. Wenn er trockengelegt wurde, wird der irgendwann wieder feucht, fängt der wieder an zu wachsen.
Ja.
Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum nach so einer Schimmelpilzsanierung oder Hausschwammsanierung immer ein merkantiler Minderwert eigentlich bleibt, weil du nie weißt, ob doch nicht irgendwo was vergessen wurde. Wenn das wieder nass wird, hast du sofort wieder irgendwie Pilz. Mhm. So. Und also das war halt der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich hier nicht ausschließen. Aber was natürlich, und jetzt kommen wir zu dem Tragwerk, mir schon gesagt hat, du müsstest ein bisschen vorsichtig sein, das ist hier alles Holzbalkendecke, wo du läufst. Also im Erdgeschoss ging das, weil die Kellerdecke war aus Beton. Mhm. Aber die nach oben hin, das war jetzt eine Holzbalkendecke. Und es gibt im Video auch eine Stelle, wo ich gesagt habe, da gehe ich jetzt nicht weiter, weil das von unten schon so komisch aussah. Und nach oben hin oder von oben ja der Befall auch so stark war, sodass man nie weiß, was ist da eigentlich. Und da gab es eine große freitragende Decke. Und da bin ich dann auch nicht hin, beispielsweise. So,
ja.
Das ist dieser ganze Bereich Schimmelpilze. Also das kann man ja relativ einfach klären. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, eigentlich sind es auch die anderen Dinge. Also wir haben ja schon mal im Vorfeld über Dachböden, Spitzböden geredet. Da hast du ja so deine Erlebnisse gemacht. Willst du davon mal berichten? Ja, zum Beispiel, genau, ja.
Ja. Naja, also letzten Endes, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Arbeitssicherheit gehen, regelmäßig eigentlich sogar. Und ich muss sagen, ich bin da noch etwas naiv unterwegs. Ich bin da noch nicht so gesettelt, dass ich auch immer meine Masken dabei habe oder auch zum Beispiel, jetzt mal fernab der Spitzbodenproblematik, auch einen Bauhelm. Ich weiß, du hast ja auch mal welche im Auto und ich verstehe jetzt auch warum, weil ich bin, das hatte ich glaube ich sogar schon mal erzählt, vor ungefähr einem Jahr wurde ich von einem Kunden in eine Halle gerufen und hatte gar keine Ahnung, was da eigentlich auf mich warten könnte, weil da war sogar die Situation folgende, dass die Halle ein Loch in der Schenke hatte und das war nicht gering, sondern ganz schön klaffend und da waren sogar schon die Träger zu sehen. Also das war wirklich ein Thema, das hätte echt gefährlich werden können, ja. Und bisher sind mir sowohl, wie gesagt, Marderproblematiken als halt auch Spitzböden mit älteren Baujahren schon untergekommen, sodass ich glaube, ich da jetzt einfach auch für mich so ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein muss, weil ich glaube gar nicht mir ausmalen zu wollen, was passiert, wenn wirklich mal ein Schaden entsteht. Ist hier schon was passiert beim Ortsteam?
Ja, tatsächlich. Ich war auch mal auf dem Spitzboden unterwegs und bin da mit dem Fuß eingebrochen, durch den Rauschbund durch, weil der von unten komplett zerfressen war vom Holzwurm, also vom Holzbock. Und das Blöde ist, wenn du mit so einem Fuß durch so einen Rauschbund durchbrichst, das Durchbrechen, das ist ja nicht das Schlimme, aber den Fuß da wieder rauszukriegen, weil sich das ja gegeneinander verkantet, ist ein bisschen blöd. Und dann musste ich da so ein bisschen rumfrickeln, MacGyver-Style-mäßig, weil ich ja jetzt auch den Kunden nicht noch nach oben holen wollte. Ne?
Oh Gott.
Und also das sind so Sachen. Wir haben jetzt gerade einen Auftrag hier vom Land Niedersachsen bekommen, da sollen wir in ein Haus, da steht drin, ist total verschimmelt, betreten auf eigene Gefahr und so. Und dann habe ich da schon angerufen und habe gesagt, okay, also wenn ihr schon der Meinung seid, man sollte da nicht reingehen, dann gehen wir da auch nicht rein. Und das kennen ja viele aus dem Rettungsdienst, die vielleicht auch bei der Freiwilligen Feuerwehr sind oder so. Eigensicherung geht immer vor. Und ja, das ist für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was jetzt dann, wo wir bei Marder waren und auch Marderlosung, also Mardercode und auch Ratten Code und sowas ja ausmacht, das ist ja jetzt gerade ganz prominent geworden, weil die Frau von Gene Hackman ja am Hunter-Virus gestorben ist. Kennst du nicht? Ah, ist vor deiner Zeit gewesen, ne?
Ja. Wer ist das?
Ein relativ berühmter Schauspieler.
Entschuldigung.
Es ist okay.
Ich werde ihn googeln danach.
Ja, also die ist am Hunter-Virus gestorben. Und es ist ja so, dass Rattencode dafür ja auch bekannt ist, dass er durchaus Hunter-Viren übertragen kann. Da stellt man sich die Frage, wie? Naja, du latscht auf deinem Spitzboden rum und wirbelst Staub auf und damit auch die Viren.
Ja.
Wo wir gleich zum nächsten Punkt kommen. Wenn du Staub aufwirbelst und du hast in dem Gebäude künstliche Mineralfaser, dann wirbelst du auch diese KMF-Bruchstücke auf. Und atmest sie auch ein. Und ich finde übrigens, dass mir der künstliche Mineralfaser total Unrecht tut, weil sie niemand beachtet.
Ja.
Also ich meine, wenn du eine Objektbesichtigung hast, gefühlt jeder Zweite fragt dich nach Asbest.
Ja.
Ja. Wo man einfach sagen muss, ja, Asbest ist lungengängig und auch kanzerogen, also krebserregend. Aber kommt eigentlich im Gebäude immer nur in gebundener Form vor. Das heißt, solange du da nicht gesägt wird oder gebohrt wird oder sowas, ist das relativ unkritisch, weil du keine freien Fasern in der Luft hast. Anders als bei künstlicher Mineralfaser. Und während Asbest ja, ich glaube, 93 verboten wurde, ist künstliche Mineralfaser erst 2000 verboten worden. Und hat genau, also wirklich genau die gleichen Eigenschaften. Lungengängigkeit, Kanzerogenität, ja, so. Und auch das wirbelst du mit auf. So, jetzt kann man sagen, na ja, aber wie oft gibt's denn künstliche Mineralfaser? Ich würde sagen, weiß ich nicht, in zwei Drittel aller Gebäude, die zwischen 1960 und 2000 irgendwie gedämmt wurden, bestimmt. Und da muss man dann einfach mal sagen, das ist bestimmt, guck mal, irgendwas geht schon da los mit meinem Atemwegen.
Ja. Hättest du lieber eine FFP3-Maske gebraucht?
Ja, hätte ich vielleicht. Nee, aber jetzt habe ich einen Faden verloren, Anne. Achso, wir waren bei künstliche Mineralfaser, genau. Wenn Oma da einmal im Jahr ihren Reisekoffer vom Spitzboden holt und den dann wieder hochbringt, sei es drum, das, glaube ich, kriegt der Körper auch irgendwie absorbiert. Aber wir laufen ja nahezu täglich auf irgendwelchen Spitzböden rum. So, und das muss man einfach mal sagen. Das ist ein Problem.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie gehe ich da künftig vorbeugend vor? Ja, weil ich würde jetzt gerne hier eine Handlungsempfehlung ableiten für alle, die uns jetzt hören. Vielleicht auch mal Frage an euch, wie handhabt ihr das? Weil in dem einen Fall, den ich dir erzählt habe, hatte der Kunde mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass er eine kleine süße Marterfamilie oben auf dem Dachboden hatte. Das war die Story, wo er mir noch erzählt hat, wie er die auch wieder losgeworden ist. Also dann über Radio und MDR, weiß nicht, Figaro war es, glaube ich, nicht, aber der Schlagerkanal von MDR, das ist der Marder abgehauen. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Manche Kunden wissen das ja tatsächlich vielleicht nicht, weil ich weiß auch, ich war jetzt am Wochenende wieder in einem Haus und sagte, ja, ich würde gerne mal oben hier Bodeneinschubtreppe ausziehen, mal hochschauen. Also ich war seit 2-3 Jahren nicht mehr auf dem Dachboden oben. Die war dann ganz dankbar, ihr Mann war verstorben, dass sie mal mich hochschicken konnte, dass ich mal einen Kontrollgang machen konnte. Also wie mache ich das künftig vorbeugend? Jedes Mal eine Maske auf die Nase? Eigentlich ja, oder?
Also wenn man es ganz, ganz ehrlich sagt, dann müsste man eigentlich schon die Maske aufsetzen, bevor man die Bodeneinschubtreppe aufmacht.
Ja, das Weil stimmt.
Da kommt ja auch, also was da immer für ein Zeugs immer runterkommt, gerade wenn man irgendwie 2 Jahre nicht da oben war, ist, ne, weißt du immer nicht. Da, also das ist eigentlich schon das, worauf man achten sollte. Ja, also wenn ich im Neubau unterwegs bin oder so, ist eh egal, weil dann gibt es einen Bauleiter, da gibt es den Sigico, der dir sagt, du hast bestimmte Sachen zu erfüllen, du musst durchtrittssichere Schuhe haben, du musst eine Kopfbedeckung haben, weiß nicht, Ohrenschützer, was weiß ich. Also für mich ist es, muss ich ehrlicherweise sagen, schon so, dass ich zum Beispiel auch abhängig von manchen Objekten, wir haben ja schon so Muchtbuden, haben wir ja hier schon mal etabliert, diesen Begriff, die auch zum Beispiel total vollgestellt sind oder sind so Messi-Schuhe. Ich habe tatsächlich immer ein paar durchtrittssichere Schuhe im Auto. Also das Schöne ist, ich habe mir da wirklich mal Gedanken drüber gemacht, die sehen aus wie Chucks. Sehen deshalb nicht so aus, als sehen deshalb nicht so aus, als würde ich irgendwie extra Sicherheitsschuhe anziehen für die Kunden. Aber
ich das ja cool fände.
Wenn ich das
ehrlich.
Ja, wenn ich das wirklich ordentlich machen will, dann habe ich auch immer eine FFP2-Maske mit. Ja, und im Zweifel bei manchen Objekten, also wie ich habe immer das Glück, meistens bei solchen Hütten, dass sie leer stehen, wenn wir das fürs Land oder so machen, dann ziehe ich immer durchtrittssichere Schuhe an. Also weil du nie weißt, wo du da irgendwie mal reinlatscht. Das kann auch mal sein. Ich meine, unser Mitarbeiter Martin hat sich mal verletzt, weil er durch den Garten gelaufen ist und da war dann relativ unter Heu versteckt, unter Laub versteckt, so ein Brett mit einem Nagel und dann ist der Nagel einmal durch den Fuß durch. Ja? Also das sind so Sachen, genau. Und da muss man sagen, also das kann ja passieren. So.
Das ist meinem Mann auch schon passiert, aber privat.
Ja, und dann muss man, ja, und alle haben ihre Beine noch, also so schlimm ist ja nicht. Nee, aber ich finde, das sind so die beiden wichtigsten Dinge. Einmal eine FFP2-Maske und eigentlich sollte man auch immer mal durchtrittssichere Schuhe anziehen. Das muss man eigentlich sagen. Wobei ich das selber auch nur dann mache, wenn es anlassbezogen Grund dazu gibt.
Ja, also ich muss ja eh sagen, wir arbeiten ja in dem Teilbereich der Branche, wo es eher unüblich ist, damit Stilettos durch das Haus durchzutrampeln. Aber natürlich ist auch so ein wunderbarer Sneaker dann auch nicht durchtrittssicher, wenn mir sowas dann passiert. Ja, spannend. Also wahrscheinlich ist es gut, okay, wir arbeiten ja auch in dem neben Hausverwaltern unelegantesten Bereich, glaube ich. Hausverwalter haben meiner Meinung nach auch noch dieses Risiko, dass du ja manchmal in Buden reingehst, wo du sagst, ja, da solltest du auch schon ohne Marder oder ähnliches irgendwelche Masken die auf die Nase setzen oder deine Gefahrenquelle ist vielleicht sogar dein Mieter höchstpersönlich selbst. Wobei, das kann uns ja auch passieren. Also wir arbeiten ja auch für Eigentümer, die vielleicht nicht selbst nutzen. Ja, und dann, wobei dieses Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, inwiefern unsere Kunden uns noch gefährlich werden können.
Ja, ich finde, das ist auch ein Thema und das sollte man vielleicht doch schon nochmal kurz ansprechen. Also wir haben ja durchaus Fälle. Ich erinnere mich, ich komme gerne wieder auf unseren lieben Freund Ron Hess zurück, der ja bei uns mal Praktikum gemacht hat. Und wir hatten an dem Tag einen Zwangsversteigerungstermin beziehungsweise eine Besichtigung für eine Zwangsversteigerung. Und dann sind wir dahin und dann, also wir haben von den Schuldnern vorher nichts gehört, gar nichts. Und dann kommen wir dahin und an dieser Hausfassade hingen irgendwelche Auszeichnungen, dass er die letzten 20 Jahre fast durchgängig Schützenkönig war.
Mm.
Und das sind schon Dinge, also wir haben ja auch schon mal einen Punkt gehabt, da hat Lisa mich auch gebeten, sagt sie irgendwie, das ist so hoch eskaliert da das Ganze, kannst du mitkommen? Und das ist auch so ein Punkt, ne? Also wirklich drüber nachzudenken, wir können jetzt nicht jeden Ortstermin irgendwie zu zweit machen, aber ob es manchmal nicht sinnvoller ist, eine Kollegin oder einen Kollegen mitzunehmen, tatsächlich ist
definitiv.
So.
Das ist ja allgemein ein Thema in dieser Branche. Ich weiß noch, als ich gemarkelt habe, da hat auch mein Chef zu mir gesagt, Mensch, wenn es mal sein muss, wir hatten ja damals noch ein Team von technischen Mitarbeitern, nehmen Sie doch mal den Herrn so und so mit, der sich da mal füllend in den Rahmen stellt. Das ist, glaube ich, ohne jetzt das Fass komplett aufmachen zu wollen, aber auch für Frauen so ein Ding. Ne? Also ich weiß manchmal...
Hat hier schon mal jemand beim Bodeneinschubtreppen hochklettern an den Po gefasst, um dir zu helfen oder sowas?
Nein, aber an der Hauseingangstür. Also es ist mir schon tatsächlich passiert,
Schlimm eigentlich, ne?
Furchtbar. Naja, der wollte mir dann, also der hat das versucht, ganz galant zu machen. Der wollte mir dann das Haus zeigen und hat mich dann so schnell kannst du ja gar nicht gucken. Und ich war damals ja dann noch jünger. Also da bist du ja noch nicht so resilient zu sagen, nehmen Sie Ihre Pfoten weg. Ja, und hat mich dann da ihr versteht schon, da ins Haus reingeschoben quasi. Und aber jetzt mal neben irgendwelchen Menschen, die seltsam, aber vielleicht erstmal nicht gefährlich sind, ist es, glaube ich, auch so ein Thema, darauf vielleicht mal hinzuweisen, viele von euch sind ja Einzelkämpfer. Das heißt, ihr habt keinen, der mal im Büro sitzt oder der euch die Termine plant. Ich frage mich ja manchmal schon, wenn ich dann, weiß ich nicht, für, sagen wir mal, Covelio oder irgendwas, ein großes System, irgendwelche vermieteten Wohnungen mehr anschauen muss und ich stehe dann in irgendwelchen Kellern von Blöcken, ist mir auch schon mal passiert, wo du genau weißt, wenn dir jetzt jemand hier einen über die Mütze zieht, dich findet lange niemand, ja. Vielleicht sich da auch so ein kleines Sicherheitsinstrument mal aufzubauen. Also ich weiß, wir hatten das damals noch bei meinem alten Arbeitgeber denn so gehandhabt, dass halt immer einer da auch einen Blick drauf hatte. Und es wusste immer der eine, wo der andere ist. Bei uns ergibt sich das ja dann auch im Zweifelsfall, wenn der andere sich mal 3 Tage nicht meldet. Mensch, wo war der denn am Montag? Die ist ja gar nicht zurückgekommen von dem Ortstermin, ja. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema. Ja, man ist oft allein, man ist oft mit, weiß ich nicht, auch ich auf irgendwelchen Dörfern unterwegs und dann ist es vielleicht umso wichtiger, dass es einfach dann kleines Backup gibt, dass jemand weiß, wo ich bin.
Ja, und zu allerletzt möchte ich vielleicht noch darauf hinweisen, denkt auch an eure Kleidung tatsächlich, ne, wenn ihr begründeten Verdacht habt, dass ihr irgendwie in so einer hochkontaminierten Wohnung war, wascht eure Klamotten anschließend einmal ordentlich durch.
Ja.
Nicht umsonst hat Schotti, der Tatortreiniger, immer einen weißen Anzug an. Kennst du auch nicht, ne, Schotti?
Nein, tatsächlich leider nein.
Du kennst Schotti nicht? Den Tatortreiniger?
Ist es diese Serie, die jetzt auf Netflix lief?
Nein, das ist die Serie, die schon vor ewigen Zeiten auf NDR lief oder in der ARD.
Wann soll ich denn mal NDR schauen? Ja gut, okay, ja. Ja, es tut mir sehr leid.
Okay, pass auf, dann gebe ich dir jetzt eine Hausaufgabe, Anne, und ich werde dich beim nächsten Mal abfragen. Du guckst bitte meine Tatortreiniger-Lieblingsfolge, Pfirsich Melba.
Oh,
google das,
nicht.
Du wirst es finden, der Tatortreiniger Pfirsich Melba. Guck's dir an.
Ich mach mir mal einen Tab auf, sonst vergesse ich das nämlich tatsächlich.
Ja, mach das.
Also das ist für mich auch so eine Berufsgruppe, die haben für mich auch den größten Respekt. Pfirsich Melba, Pfirsich. Oh, ich will es eigentlich gar nicht sehen. Will ich sehen?
Tatortreiniger,
kommt schon.
Siehst du?
Na klar, das ist doch die Serie von Netflix.
Netflix, oh Mann, ey. Oh, das ist die Generation Netflix, ey, ehrlich.
Ja, es tut mir leid. Aber
es gab mal freies Fernsehen, öffentlich-rechtlich, da lief das früher mal.
Ich war doch in der Maklersprechstunde mit der Kollegin, die als Tatortreinigerin tätig ist, die hat beratend für diese Serie zur Seite gestanden. Pfirsich-Melba. Ah, guck mal, jetzt kriege ich gleich Rezepte für Pfirsich-Melba angezeigt. Naja, lassen wir das. Ach, schwierig. Ja, ihr Lieben, das war mal
meine letzte Podcast-Folge.
Wieso?
Ich starte jetzt auf meine Alpenüberquerung.
Ja, ist ja richtig. Du kannst hier nicht von irgendwelchen gebrochenen Einschubtreppen und rostigen Nägeln und Schimmel sprechen, dann zu sagen, ich komme nie wieder. Nein, das
vergisst doch gar nicht in der Überleitung.
Wir können uns auch in unserer Freizeit schwer verletzen. Das ist richtig. Also ich habe auch einen ganz steifen Nacken tatsächlich. Ich lebe gefährlich.
Du hast auch neulich einen kaputten kleinen Finger gehabt.
Den habe ich immer noch. Das ist ganz schlimm, weil ich mir die Autotür drauf geknallt habe. Also ihr seht, es ist auch manchmal einfach eine fehlende persönliche Kompetenz.
Ich möchte übrigens kurz dazu sagen, ich habe seit vielen Jahren eine freiwillige Versicherung bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft, weil man sich dagegen auch absichern kann. Und zwar in ganz hervorragender Weise und für uns Sachverständige in der Immobilienbewertung relativ günstig, weil man wirklich in einer sehr günstigen Beitragsgruppe liegt. Ja, weil wir so gute Aufklärungsarbeit leisten natürlich.
Natürlich. Achso, das macht natürlich Sinn, ja. Weil eigentlich ist es ja immer so, ne, Geschäftsinhaber, Geschäftsführer, irgendwas, die sind ja bei Arbeitsschutz immer völlig raus, denn es ist vollkommen egal, wann die wie arbeiten.
Das stimmt, aber also das habe ich wirklich seit vielen Jahren und wenn du siehst, was du da auch bekommst, dann, falls du mal während der Arbeit verunfallst, das ist schon okay, wirklich.
Das ist wohl wahr. Gut, ihr Lieben, so viel dazu.
Ja.
Passt auf euch auf, geht in die Welt und bewertet mit FFP2, FFP3-Masken und mit Arbeitsschutzschuhen.
Aber ja, richtig.
Gut in die Woche.
Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.